bekommen hat. Weil wenn du ein Kind bist, wenn du jetzt ein Prinz bist und dein Papa ist der König, dann hast du auch den Siegelring, mit dem du Dinge beschließen kannst, mit dem du sagen kannst, ich habe hier auch Macht und Autorität, weil mein Vater, dem gehört das gesamte Universum. Und wenn das aber passiert, wirst du dem Feind ziemlich gefährlich. Deshalb kommt er an und probiert dich zu verunsichern und probiert dich kleinzureden, weil der Punkt ist der, die einzige Möglichkeit, wie er eine Macht über dich hat, ist, indem er dich so verwirrt, dass du ihm die Macht übergibst. Weil du hast Macht, du bist ein Kind Gottes, du hast Autorität, du hast Vollmacht, du bist viel stärker, als du denkst, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Gefühle sind oft ziemlich schlechte Ratgeber, ganz ehrlich. Oft fühle ich mich nicht stark, oft fühle ich mich schwach. Aber ändert das was an der Tatsache, dass ich ein Gottes Sohn bin? Nein. Aber auf dieser Gefühlsebene kommt dann so oft dieser Angriff. So, ich fühle mich doch gar nicht danach. Eigentlich bin ich doch so schwach. Ich habe mich immer gefragt an der Stelle, was ist das für eine Versuchung? Was ist das, ganz ehrlich, was ist das für eine blöde Versuchung? Du bist hier auf einer Mauer und spring runter und dann tragen dich Engel, weil dir wird nichts passieren. Wieso ist das eine Versuchung, habe ich mich gefragt. Also bei der Versuchung würde ich ganz schnell sagen können, nee, da habe ich keinen Bock drauf, lieber Herr Teufel. Und ich werde jetzt nicht hier von einer Mauer runterspringen. Wie blöd ist das denn? So, warum ist das denn eine Versuchung und warum ist das in der Bibel aufgelistet? Und dann habe ich darum gebeten und den Heiligen Geist gefragt. Dann kam Bestätigung. Bestätigung suchen, das allen beweisen. Wenn Jesus von der Mauer runterspringt und Engel würden ihn auffangen und tragen, beweist das doch ein für alle Mal dem Teufel und allen anderen Leuten, hey, ich bin der Sohn Gottes. Wenn du nicht sicher in deiner Identität bist, wirst du immer Bestätigung von außen brauchen. Wirst du immer brauchen Leute, die zu dir sagen, oh, das machst du super, oh, du predigst ja so gut oder du machst das so super. Und du saugst es auf wie einen Schwamm und es ist aber niemals genug. Warum? Weil du es innerlich irgendwo nicht glaubst und du brauchst eine Bestätigung von außen, um es irgendwie zu glauben. Die Versuchung, die ist so, hey, zeig's doch allen, beweis dich doch. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis dich doch. Aber wisst ihr was, wenn wir fest in unserer Identität stehen, dann müssen wir niemandem Rechenschaft schuldig sein, außer Gott allein. Und dann müssen wir niemandem irgendwas beweisen. Vielleicht ist es oft auch so von geistlichen Brüdern, geistlichen Schwestern, die ankommen, die sagen, das, was du da lehrst oder das, was du da machst, das ist doch Irrlehre und wie auch immer und keine Ahnung, was man sich da vielleicht oft auch anhören muss für manche Geschichten oder so. Aber weißt du was, wenn du fest bist in deiner Identität und du weißt, Gott ist mein Papa, kannst du da stehen, kannst du das ein Ohr rein, das andere Ohr raus, Gott segne dich und weiter geht's so ungefähr. Du musst dich nicht mit jeder Meinung von Leuten rumschlagen, was die über dich denken, wenn du fest bist in deiner Identität, wenn du weißt, wer du bist. Du musst dich niemandem gegenüber rechtfertigen oder beweisen. Wie oft steht da Jesus und der steht vor einer Menschenmenge und der sagt, ja, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut und dann quasi drops the mic und geht weg von der Bühne und verschwindet vor den Leuten. Und er rechtfertigt sich nicht, der sagt nicht, hey ihr Leute, wisst ihr was, das war gar nicht so gemeint. Mit esst mein Fleisch, da meine ich, ich werde eines Tages für euch sterben und dann quasi mit dem Abendmahl und der Verbindung und trinkt mein Blut, bedeutet das und das. Das hat Jesus an dieser Bibelstelle nicht gemacht. Warum? Weil er muss sich nicht vor Menschen rechtfertigen. Welcher Löwe muss sich irgendwie vor einem Schaf rechtfertigen, auf Deutsch gesagt? Der kann einfach nur da liegen in der Sonne und chillen, weil er weiß, hey, wenn es hier wirklich was gibt, ich habe die Macht und ich habe die Kraft. Und genau an diesem Punkt ist oftmals unser Angriff, dass der Feind probiert, uns anzugreifen an unserer Identität und uns dann dazu bringen will, uns zu beweisen, uns zu rechtfertigen irgendwie, weil er dadurch merkt, hey, die sind eigentlich total verunsichert so. Und weil auch durch äußere Umstände es deutlich leichter ist, wenn wir uns auf äußere Umstände verlassen und auf das Lob von anderen Menschen verlassen, es ist deutlich einfacher, uns runterzuziehen und anzugreifen, nämlich auch durch andere Menschen wieder. Der letzte Punkt an diesem Angriff. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Bei der Versuchung ist es ein bisschen einfacher zu verstehen, warum es eine Versuchung ist oder nicht. Wie oft ist es so? Unser Streben nach Bedeutung. Jeder von uns möchte irgendwo bedeutend sein im Leben. Das hat Gott in dich reingelegt. Und es ist auch nichts falsch damit, wenn du bedeutend bist und bedeutende Dinge tust. Aber gefährlich wird es dann, wenn dein Ehrgeiz und dein Drang danach, bedeutend zu sein, so groß steigt, dass du am liebsten die gesamte Welt beherrschen möchtest, so auf Deutsch gesagt. Wenn das dein Antrieb ist in der gesamten Geschichte, ich muss unbedingt bedeutend sein und ich muss es denen allen zeigen und so. Und wisst ihr was? Genau in den Situationen passiert auch oft ein Angriff. Da bist du vielleicht oft auch auf dem falschen Gleis oder bist vielleicht in der Gefahr, verführt zu werden. Das Interessante an der Stelle ist, der Feind sagt dazu, Jesus, dieses alles will ich dir geben. Also quasi alle Weltreiche. Aber wir alle als Christen wissen, Jesus hat den Teufel besiegt und eines Tages wird er regieren. Das heißt, eigentlich verspricht der Feind ihm hier eine Abkürzung. Er sagt so, hey, du musst doch gar nicht ans Kreuz gehen. Du musst doch das alles gar nicht machen, den harten Weg da gehen. Nimm doch einfach hier schnell den leichten Weg und ich gebe dir das alles, was du sowieso schon die ganze Zeit wolltest. Das übergebe ich dir. Nur ein kleines Detail dabei, du musst mich anbeten. Wisst ihr, oftmals gehen wir so auf unserem Weg im Glauben und wir kämpfen einen Kampf, der vielleicht ziemlich hart erscheint oder der ziemlich hart ist für uns. Und wir wünschen uns oft, dass die Dinge manchmal leichter wären. Und oftmals ist es der Feind, der probiert anzukommen und zu sagen, hey du, ich kann es dir doch ganz einfach machen. Nimm doch den Punkt nicht so ernst. Das ist doch so schwer. So hier, hey komm, Steuererklärung, so hey komm, du musst doch nicht so ernst, den Punkt da, ist doch nicht so wichtig, ist doch viel einfacher, wenn du den Punkt da nicht ausfüllst. Oder an irgendwelchen anderen Punkten, so hey komm, du kannst doch einen kleinen Kompromiss treffen, ist doch nicht so wild. Der zweite Teil ist, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wie viele von euch wissen, dass der Feind und die geistliche Welt, die gegen uns ist, die dunkle Seite, die wollen Anerkennung, Bestätigung, Anbetung. Gib denen einfach keine Beachtung. Die haben keine Beachtung verdient. Selbst wenn wir uns vor denen fürchten und Angst vor denen haben, ist das schon viel zu viel Beachtung für die. Es ist so ungefähr, die ernähren sich oft von der Angst, die wir vor denen haben, aber das sind eigentlich Kakerlaken, auf die wir treten können, so. Die haben keine Beachtung verdient. Komm mal zum Teil, den die meisten von euch schon aus der Kinderstunde kennen. Die Waffenrüstung. Aber ganz ehrlich, ich habe, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe, glaube ich, mit Mühe und Not oder vielleicht auch gar nicht ganz zusammengebracht, was überhaupt Waffenrüstung, wie, da gab es ein Schild, da gab es ein Schwert. Wer von euch kann alle aufzählen? So, ihr müsst. Super, zwei Leute. Aber für mich war das schwer, weil ich gedacht habe, hey, das lernt man ja in jeder Kinderstunde, aber wo ist da mal der Bezug zum Alltag irgendwo? Ich kann jetzt auswendig lernen, ja, das Schild des Glaubens und das Schwert des Wortes, aber wo ist da ein Alltagsbezug irgendwie? Also wie wende ich das denn an, auf Deutsch gesagt? Und an dem Punkt möchte ich ansetzen, das ist der Hauptpunkt meiner Predigt, dass ich dort das ein bisschen probiert habe, näher zu bringen. Es ist jetzt viel, also ich denke mal, man kann dazu tausende Predigten machen, aber das ist jetzt mal der Daniel Stefanowitsche Ansatz von dem Ganzen, okay? Wenn ein Auto irgendwie ein Problem im Auto ist und ihr fahrt rum und da ist ein Tacho und da blinkt irgendeine Leuchte auf, dann wisst ihr, okay, ich muss jetzt mal, keine Ahnung, sag ein Beispiel. Ich muss jetzt mal irgendwie den Motor irgendwas kontrollieren, wie auch immer. Und ich gebe euch so eine Checkliste heute mit. Das heißt, ihr dürft gerne mitschreiben, dürft wegen mir auf euren Handys Notizen mitschreiben oder irgendwo anders. Aber ich glaube, das ist gerade wichtig, dass ihr euch das einprägt und auch, wenn möglich, mitschreibt. Und zwar ist das nämlich wie so eine Checkliste, wo ihr vorgehen könnt und feststellen könnt, okay, wo ist gerade mein Angriff? Wo ist gerade vielleicht auch das Problem, was ich habe in meinem Leben, an welcher Stelle hier tritt es auf? Weil ich glaube, dass diese Waffenrüstung eigentlich ist, eine Waffenrüstung, die beschützt doch nur das, was wichtig ist. Sagen wir, du gehst in einen Kampf, dann ist eine Waffenrüstung da und die schützt nur die Stellen, wo theoretisch für dich gefährlich wird, wenn du dort irgendwie ein Schwert abkriegst oder irgendwas anderes abkriegst. die Stellen sind beschützt. Auf welche Stellen wird jetzt dein Gegner probieren, dich anzugreifen? Doch genau auf diese Stellen. Die wären ja nicht abgedeckt, wenn dein Feind nicht bedacht wäre, dich genau an diesen Stellen anzugreifen. Das bedeutet, an der Waffenrüstung siehst du auch die Punkte und die Ansätze, wo oftmals der Feind probiert, dich anzugreifen und dich fertig zu machen und vielleicht auch oftmals in dein Leben eindringt. Das heißt, wenn du die Waffenrüstung auswendig kennst, dann kannst du Stück für Stück abchecken, wo liegt jetzt gerade mein Problem. So, ah, okay, die Hydraulik oder wie auch immer, keine Ahnung. Ah, okay, das ist jetzt gerade mein Problem und an diesem Punkt ist irgendwie ein Angriffstor. An dem Punkt kann ich nochmal dran ansetzen und arbeiten. Das heißt, das ist wie so eine Holy Ghost-Checkliste, wo wir schauen können, an welchem Punkt wir vielleicht gerade der Angriff kommt. Und das muss man sich bewusst sein. Also, als erstes haben wir da den Gürtel der Wahrheit. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ich war ein paar Mal im Boxtraining schon in meinem Leben, aber nicht oft, vielleicht 4-mal oder so. Das heißt, ich würde total kläglich versagen, wenn ich jetzt wirklich gegen jemanden boxen müsste. Aber was man dort gelernt hat, ganz schnell, ist, es kommt viel auf deine Haltung an, wie du stehst. Grob gesagt, wenn ich jetzt irgendwie so hier stehe oder so probiere, irgendwie zurück, dann habe ich kein Gleichgewicht und fall schnell zu Boden und bin ganz schnell weg. Das heißt, worauf kommt es hauptsächlich an? Es kommt auf meinen Stand an, fest zum Stehen. Dass ich eine gute Ausgangsposition habe, dass ich nicht so schnell umgehauen werde, wenn da was kommt. Deswegen der Gürtel der Wahrheit, unsere Lenden umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit. Ich habe mit Absicht ein Bild genommen, wo Champion draufsteht, weil die Wahrheit ist, dass jeder von euch ein Champion ist. Dass jeder von uns ein Champion ist. Und an dem Punkt der Wahrheit, da steht und fällt so ziemlich alles damit. Da ist unsere geistliche Haltung. Und der Feind probiert als allererstes, um euch zu Fall zu bringen, euch Lügen einzureden. Lügen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Deswegen fang an, deine Gedanken zu scannen. Nicht jeder Gedanke, der in deinen Kopf reinkommt, ist dein eigener Gedanke, okay? Du kannst Gedanken von dir selber haben. Du kannst dich auch selber an Panik und in Rage reden. Das wissen wir wahrscheinlich alle, dass das geht. Dann gibt es Gedanken, die sind vielleicht von Gott, vom Heiligen Geist, der Impuls für dich. Und dann gibt es aber auch Gedanken, die sind von der bösen Seite, die probieren, dich runterzuziehen und fertig zu machen. Und das sind dann Lügen. Was ist ein Beispiel für eine Lüge, die oft kommt? Ein gutes Beispiel ist, hey, Gott ist nicht wirklich gut. Eigentlich ist Gott doch nicht so gut, wie ihr immer denkt. Eigentlich kannst du dich auf Gott nicht verlassen. Eigentlich bist du doch ganz alleine auf dieser Welt. Deine Probleme damit, deine Gebete kommen. Hey, Gott hat so viel wichtigere Dinge zu tun, als auf deine Gebete zu hören. Gott, der beachtet es doch gar nicht mal wirklich, wenn du da betest. Ist er denn wirklich so gut, wie die immer sagen? Schau doch an, was alles in der Welt passiert. Oder eine der größten Lügen, die immer kommt. Es ist niemals genug. Das ist das Lied, was bei jedem von uns im Kopf abgespielt wird die ganze Zeit. Es ist niemals genug. Es ist niemals genug. Es ist niemals genug. Wisst ihr, der Feind, der wollte so sein wie Gott und er hat dagegen rebelliert, weil er wollte so sein wie Gott. Für ihn ist es niemals genug. Er will immer mehr. Und das ist das Lied, was in unserem Kopf 1000-mal abgespielt wird. Hey, deine Finanzen, die reichen noch nicht bis zum Ende des Monats. Hey, in deinem Leben, so, wie willst du dich versorgen? Wie willst du irgendwie durch den Alltag kommen? Wie soll das alles denn funktionieren? Das ist doch niemals genug. Das ist eine Lüge, die ganze Zeit bei dir abgespielt wird in deinem Kopf. Und da ist wichtig, im Geist zu gehen und zu fragen, Heiliger Geist, an welchem Punkt glaube ich hier gerade eine Lüge? Heiliger Geist, sag mir, offenbar mir, an welchem Punkt glaube ich eine Lüge? Weil wenn du diese Lüge anfängst zu glauben, ist es wie ein offenes Tor, wodurch, glaub mir, wenn du anfängst, eine Lüge zu glauben, kommen da ganz schnell 10 andere auch noch vorbei, die dich probieren runterzuziehen. Und ehe du dich versiehst, bist du in einer Spirale nach unten in deinem Denken und deine Gedanken sind nur noch von Negativen geprägt und du bist irgendwie nur noch am Zweifeln oder nur noch irgendwie, ja, du hast einfach Lügen zugelassen in deinem Kopf. Und das ist oft eines der Punkte, die wir abchecken können und fragen können, Heiliger Geist, wo glaube ich da eine Lüge? Und dann auch, Heiliger Geist, was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Gott ist gut. Die Wahrheit ist, Gott ist vertrauenswürdig. Die Wahrheit ist, ich bin mächtig, ich habe eine Kraft. Die Wahrheit ist, ich habe Autorität, ich bin ein Kind Gottes. Und die Wahrheit ist, Gott kümmert sich um mich und hört jedes Gebet, was ich zu ihm spreche. Und es ist wichtig, oft das zu bekennen und die Lügen dann aktiv mit einer Wahrheit auszutauschen und das auszusprechen unserer Gedankenwelt. Und manchmal dauert es vielleicht auch länger, wie uns lieb ist. Aber es ist ein sehr wichtiger Punkt, weil damit steht und fällt das meiste oft. Zweiter Punkt, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit sollen wir sein. Da habe ich mir überlegt, okay, Brustpanzer der Gerechtigkeit, es kann vieles bedeuten. Die Daniel Stefanowitsche Version oder Ansatz für heute Morgen ist, eine weiße Weste haben. Was bedeutet das? Natürlich, wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Natürlich, wir sind freigesprochen von Sünde. Aber ihr kennt es doch alle auch, oder? Also, wenn ich rede mal nur von mir, okay? Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen peinlich sein könnte. Aber wenn ich in meinem Leben eine Sünde zulasse oder eine Sünde akzeptiere, sozusagen meine weiße Weste beflecke, irgendwo was toleriere, was ich nicht tolerieren sollte, und ich weiß, eigentlich sollte ich das nicht tun, aber irgendwie tue ich es trotzdem, dann ist es so ein Angriffspunkt, wo du dich sehr schnell irgendwie innerlich nicht im Reinen mit dir selber fühlst. Du fühlst dich irgendwie nicht so im Reinen, du weißt, hä, eigentlich der Punkt da, hätte ich nicht mit dem so umgehen sollen oder da hätte ich nicht lügen sollen oder da hätte ich nicht das tun sollen. Irgendwo toleriert man dann vielleicht so eine Sünde und so einen Bereich und auf einmal fühlt man sich so weit weg von Gott. So, hä, wo liebt Gott mich noch? Irgendwie fühle ich mich so weit weg von ihm. Wichtig ist dort ganz einfach zu gucken, sich sein reines Gewissen oder seine weiße Weste zum Bewahren. Das heißt nicht irgendwie, dass Gott dich jetzt weniger liebt, wenn du irgendeine Schuld auf dich geladen hast, aber es geht darum, diese Schuld auch wieder abzuladen, weil wenn nicht dort ein offenes Tor ist, wo du angegriffen werden kannst, irgendeine Sache, die dich zumindest in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken von Gott trennt und die dich runterzieht. Das ist so ein Punkt, wo wir uns fragen können, okay, so schlecht, wie ich mich gerade fühle, hat es vielleicht auch irgendwo damit was zu tun, dass ich gerade als Sünde in meinem Leben zulasse oder toleriere. Was kann ich dagegen tun? Weil ich sage euch eins, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als ein reines Gewissen zu haben, als zu wissen irgendwie, ich muss jetzt nicht befürchten, meine Eltern finden das raus oder die anderen finden, die könnte sein, das kommt auf. Das Schönste, was du haben kannst als ein Gefühl, ist ein reines Gewissen zu haben und zu wissen, hey, ich muss mich nicht irgendwo verstecken oder irgendwie fürchten, dass der das rausfindet oder der das. Und es ist oft ein Angriffstor. Okay. Geh mal zum dritten Punkt. Die Stiefel der Bereitschaft. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Warum hat das irgendwie in der Waffenrüstung was zu tun? Ganz einfach. Geben ist seliger als nehmen. Wie ist es denn, wenn du angegriffen wirst, eine Gegenattacke zu starten? Wie ist es denn genau, okay, jetzt, ich bin runtergezogen, ich fühle mich komplett schlecht und keine Ahnung, am liebsten habe ich gar keinen Bock auf nichts, aber wer von euch hat das schon mal ausprobiert und dann geht er hin und erzählt jemand anders von Jesus? Oder dann geht er hin und betet irgendwie für einen Kranken oder tut irgendeine Sache, die aus seiner Komfortzone draußen ist. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, es gibt nichts, was dich schneller aus einem Loch rauszieht, als für jemand anders da zu sein, als Zeugnis abzugeben von Jesus, als irgendwie das zu tun, wonach du dich innerlich das alles widerstrebt dem und sagt, nein, ich habe jetzt keine Lust da drauf, ich möchte jetzt das nicht tun, ich will dem jetzt nicht erzählen von Gott oder ich will jetzt irgendwie hier nicht Lobpreis machen. Und wenn du dann anfängst zu sagen, okay, ich habe die Stiefel der Bereitschaft an, das ist ein starker Gegenangriff und schwupp, ich kann dir eins schon zusagen, deine Atmosphäre wird sich ändern in dem Bereich, wo du rausgehst und sagst, okay, da ist eine Geschichte in 2. Könige 4, lesen wir da davon im Alten Testament, da geht es um den Propheten Elisa und der geht zu einer Witwe hin, die hat 2 Söhne und bei denen ist es die folgende Situation, da ist ein Gläubiger, die Frau hat Schulden. Und der Gläubiger, der kommt an und sagt quasi, hey, ich möchte die Schulden zurückbezahlt haben. Und diese Witwe, die geht hin zum Elisa und sagt zu ihm, hey, was soll ich jetzt tun? Ich kann das nicht zurückzahlen. Ich bin eine Witwe, ich habe 2 kleine Söhne. Was soll ich tun? Und der Elisa sagt zu ihr, hey, geh du hin zu deinen Nachbarn und hol dir viele Gefäße. Hol dir Gefäße. Und dann fang an, das letzte Öl, was du hast, einzuschütten in diese Gefäße. Und die Frau schickt ihre Söhne, holt da lauter, lässt sich lauter Gefäße bringen und im Endeffekt fängt sie an, Öl auszuschütten in die Gefäße. Was passiert? Die Geschichte geht weiter. Das Öl ist niemals ausgegangen, bis das letzte Gefäß auch voll war mit Öl. Und eigentlich hat es nur dann aufgehört, weil kein anderes Gefäß mehr da ist. Das könnt ihr, wie gesagt, nachlesen, 2. Könige 4. Was sagt es uns jetzt, das Ganze? Wenn du in einer bedränglichen Situation drin bist, wenn dein Gläubiger vielleicht dasteht und von dir irgendwas will oder du keinen Ausweg mehr weißt und du dich ganz alleine auf der Welt fühlst, fang an, das Öl auszugießen, was du bekommen hast. Dein Gegenangriff ist das Öl, was auch sinnbildlich für den Heiligen Geist in der Bibel steht, auszugießen in andere rein. Wenn du denkst, ich sehe keinen Ausweg mehr, was hast du denn gerade noch bekommen? Vielleicht ist es ein kleines bisschen Öl. Was ist denn deine Gabe? Was ist denn dein Talent? Was ist denn dein Bereich, den Gott in dich reingelegt hat? Was hast du denn noch? Du hast viele Dinge nicht, aber was hast du noch in dir drinne? Was ist da noch? Und dann fang an, das auszugießen in andere Menschen. Fang das an zu investieren. Fang an, nicht auf dich selber zu schauen und über dein egoistisches, ja, einfach so egoistisch, wie wir oft denken, über dich selber nachzudenken die gesamte Zeit, sondern fang an, hey, wo kann ich das, was noch in mir drinne ist, und das Mindeste, was du in dir drinne hast, ist der Heilige Geist, wo kann ich denn das noch in andere rein investieren, jetzt in meiner Situation, und fang an, an andere zu denken und zu schauen, wo kann ich mich da rein investieren, und du wirst sehen, wie das Öl nicht aufhören wird zu fließen und weiter fließen wird und weiter fließen wird und weiter fließen wird und weiter fließen wird und dann neue Gnade in dein Leben reinkommt, die dich im Endeffekt dann auch freisetzt von dem Problem, was du hast. Im Endeffekt hat diese Witwe dann das Öl verkauft und konnte damit ihren Gläubiger zurückbezahlen. Ende dieser Geschichte. Das heißt, frag dich, wo kann ich mein Öl ausgießen, wenn ich mich gerade in einer Notsituation befinde? Wo kann ich vielleicht Geld investieren oder geben, auch wenn ich gerade finanzielle Not habe? Da ist vielleicht gerade, hey, ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll, aber hey, ich fange hier an, trotzdem jemanden, der noch weniger hat wie mir, noch was zum Geben. Es ist so dieser Gedankenansatz, der in dem Punkt zählt und wo wir ja, uns darauf verlassen können, dass das einen Unterschied machen wird. Das vierte ist das Schild des Glaubens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. An einer anderen Stelle, am Hebräer 11, Vers 1, da steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was ist dann unser Glaube? Unser Glaube ist unser Vertrauen auf Gott, dass wir felsenfest stehen, dass wir eine feste Zuversicht auf das haben, was wir hoffen, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Dass man sagt, auch wenn ich es noch nicht sehe, dass du gut bist in meinen Umständen gerade, Gott, eines Tages werde ich es sehen und ich vertraue auf dich. Und nur weil das jetzt blöd gelaufen ist und nur weil ich mir das nicht mit meinem logischen Verstand erklären kann, heißt es noch lange nicht, dass ich dir nicht vertrauen kann. Ich nehme weiterhin dieses Schild an und sage, ich gehe jetzt im Glauben voran, auch wenn da Brandpfeile gegen mich fliegen, weil die können mir nichts anhaben, weil ich dieses Schild des Glaubens mit mir trage und ich diese feste Zuversicht auf die Dinge habe, die ich jetzt noch nicht sehen kann. Aber eines Tages werde ich sie sehen und das weiß ich. Und so gehe ich weiterhin voran in meinem Vertrauen, in meinem Glauben. Der Helm des Heils. Nehmt auch den Helm des Heils. Viele von euch, ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt von Christen, die denken, oh, ich habe in dem Bereich gesündigt, bin ich denn überhaupt noch würdig? Wenn ich jetzt in diesem Moment sterben würde, komme ich überhaupt in den Himmel sozusagen? Oder ist denn meine Errettung verloren? Nein, wir dürfen wissen, dass wenn wir eines Tages sterben, sind wir errettet und sind wir bei Gott, können uns daran freuen und sagen, okay, selbst wenn alles jetzt gegen mich ist und selbst wenn alles in meinem Leben schieflaufen würde, eines Tages weiß ich, dass ich die Ewigkeit bei Gott verbringen würde. Und daraufhin schaue ich und daraufhin gehe ich weiter. Aber ich denke, dass es nicht nur das bedeutet, dass wir fest sind in unserer Errettung und wissen, Gott hat uns gerettet und wir müssen nicht 5-mal noch zum Altar nach vorne kommen, nur weil wir gerade mit Sünde irgendwie am Kämpfen sind, müssen wir uns nicht jedes Mal neu bekehren, um errettet zu sein, sondern wenn wir wissen, dass Gott treu ist und wir errettet sind. In einem anderen Punkt glaube ich aber auch, dass der Helm des Heils bedeutet, zu wissen, dass Gott rettet. Nicht nur, dass wir eines Tages errettet sind, sondern auch, dass wir da stehen und wir wissen, Gott rettet mich. Aus dieser Situation wird Gott mich retten. Gott ist der Heiland. Gott ist der Retter. Wenn er dich schon einmal gerettet hat, dann kann er dich auch wieder retten. Und dann wird er dich auch wieder retten. Und dann wird er dich auch wieder retten. Und nur, dass du für alle Ewigkeit gerettet bist, heißt ja nicht, dass Gott dich jetzt nicht im Moment retten wird. Und sich darauf zu verlassen und zu sagen, Gott, du bist mein Retter. Da ist oft der Angriff so, ja Gott, der wird dir nicht helfen. Da wird nichts kommen, da wird nichts passieren. Nein, Gott ist mein Retter. Und ich weiß, er wird kommen, um mich zu retten. Und selbst wenn alles schieflaufen sollte in meinem Leben, ich habe eine Ewigkeit vor mir, die wird richtig cool. Und darauf freue ich mich. Sechstens, das Schwert, das auch bekannt ist als das Wort. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes, eure Bibel. Ich habe in der letzten Zeit so eine Liebe irgendwie für die Bibel bekommen. Ich lese, ganz ehrlich, ich lese oft Sachen und ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was da drin steht. Ich habe keinen Plan, ich verstehe es oft nicht. Oftmals erschließt sich mir die Offenbarung nicht, die ich mir wünsche. Aber ich habe eine Sache begriffen seit neuestem. Darauf kommt es irgendwie gar nicht an. Das ist witzig, aber wenn ich morgens mich hinsetze und einfach mein Wort öffne und anfange da drin zum Lesen, im Endeffekt auf meinen Tag die Auswirkung ist egal, ob ich das verstehe mit meinem logischen Verstand oder nicht. Weil irgendwie kommt da so ein Frieden über mich und irgendwie starte ich da so aus so einem Frieden heraus, so relaxed oftmals in den Tag rein und fühle mich innerlich irgendwie so gut. Da ist es egal, ob ich mich an die Story erinnere oder nicht, aber irgendwie setzt mich das so auf den richtigen Weg für den Tag an. Und wir haben auch gesehen vorhin bei der Versuchung, dass Jesus immer mit dem Wort dagegen gegangen ist und gesagt hat, es steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben. Es ist wichtig. Und selbst wenn du nicht verstehst, was da drin steht, und selbst wenn du es noch nicht weißt, das ist gar nicht schlimm. Dein Geist nimmt oftmals auch mehr Dinge auf, als du in deinem logischen Verstand aufnimmst. Und außerdem geht es darum, dass du trotzdem gestärkt wirst. Ich erinnere mich manchmal auch nicht, oder eigentlich nie, ich erinnere mich nicht, was ich gestern zum Mittagessen oder vorgestern zum Mittagessen gegessen habe. Hat es meinem Körper gut getan? Ja. Die wenigsten von euch werden sich erinnern, was die vor einer Woche gegessen haben. Aber hat es euch gut getan? Seid ihr verhungert? Nein, ihr seid nicht verhungert. Es hat euch gut getan. Genau das ist der Ansatz, den wir oft einfach beim Wort Gottes brauchen. Es tut dir gut, auch wenn du es in deinem logischen Verstand manchmal nicht 100% alles begreifst. Und das ist dann auch das Wort, das dann hochkommt, weil wenn du deinen Geist nährst, auf einmal dann in einer Situation kommt es hoch, es steht aber geschrieben, bam. Und du fragst dich, woher kommt es bei mir hier, wo ist das aufgenommen worden? Ich habe das doch nie logisch gedacht, aber dein Geist hat es dir aufgenommen. In den Momenten, wo du es brauchst, bringt der Heilige Geist wieder hoch und zack. Okay, war ein bisschen viel Lehre, war ein bisschen viel zum Aufnehmen von euch. Zusammenfassung. Der Gürtel der Wahrheit. Oftmals ist der Angriff auf Ebenen unserer Gedanken, dass wir Lügen glauben, die nicht der Wahrheit entsprechen und wir den Heiligen Geist fragen können, Heiliger Geist, wo ist die Wahrheit hier? Sag mir die Wahrheit, wo glaube ich eine Lüge und was sagst du darüber? Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, dass wir sagen, okay, wo in meinem Leben toleriere ich vielleicht Sünde oder toleriere ich andere Sachen? Wo habe ich vielleicht nicht ein reines Gewissen oder eine weiße Weste? Wo kann ich da vielleicht Buße tun, damit ich mit mir und mit anderen wieder im Reinen bin und im Reinen stehe, dass dort kein Angriffspunkt ist? Die Stiefel der Bereitschaft. Beste Verteidigung ist oftmals ein Gegenangriff. Wo kann ich das bisschen Öl, was mir noch geblieben ist, ausschütten in andere rein, in meiner Situation, wo es mir schlecht geht, weil genau darauf ein riesen Segen liegt und genau darauf ja, ein Unterschied in meinem Leben kommen wird. Und viertens, der Schild des Glaubens. Eine feste Zuversicht zu haben und zu wissen, Gott, ich vertraue dir. Dann der Helm des Heils, zu wissen, wir sind eines Tages errettet und wir werden eine Ewigkeit mit Gott verbringen und eine Ewigkeit, die richtig schön wird, aber selbst bis dahin traue ich Gott zu und weiß, dass Gott mich rettet und dass Gott mein Retter ist. Und dann sechstens das Schwert, was das Wort ist, was eine Nahrungsquelle für uns ist und was gleichzeitig auch das Schwert zum Gegenangriff ist. Können wir uns kurz alle erheben? Schließt mal eure Augen. Und Heiliger Geist, du weißt, es waren jetzt viele Informationen, es war viel Lehrmäßiges, aber verankert es in uns. Veranker uns und offenbar uns noch weiterhin diese Wichtigkeit dieser Waffenrüstung. Die Wichtigkeit, dass wir wissen, an welchen Punkten werden wir gerade angegriffen. Offenbar jetzt, vielleicht auch jetzt genau in diesem Moment uns, wo wir eine Lüge glauben. Wo wir vielleicht irgendwo Sünde in unserem Leben tragen oder wo ein anderer dieser Punkte ist, wo wir angegriffen sind, wo wir uns angesprochen haben in dieser Predigt. Ersetz das jetzt mal mit deiner Wahrheit. Wenn du merkst, dass du da eine Lüge gerade in irgendeinem Bereich deines Lebens glaubst, frag mal, Heiliger Geist, was ist die Wahrheit? Herr, ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns eine neue Offenbarung darüber gibst, wie wichtig diese Waffenrüstung ist. Und dass du uns auch im Alltag klar machst, wie wichtig diese geistliche Kriegsführung ist. Dass wir dann neue Erkenntnisse, neue Geisterunterscheidung bekommen, was da abgeht in unserem Leben voll oft. Und dass es nicht Fleisch und Blut ist, gegen das wir kämpfen. Ich möchte dich bitten, dass du eine neue Offenbarung freisetzt. Ich habe so den Eindruck, Gott geht gerade so ein bisschen durch die Reihen und spricht gerade zu euch, deswegen halte ich jetzt mal meine Schnauze. Aber wir wollen vielleicht eine Minute oder so uns Zeit nehmen, ein bisschen Zeit nehmen, wo ich gerade merke, Gott berührt gerade was in den Herzen, offenbart euch gerade Dinge.